Unser heutiges Thema ist für die einen Himmel, für die anderen Hölle. Und kaum jemand hat es wirklich verstanden, weil wir sind viel zu klein gewesen damals, um überhaupt etwas zu verstehen. Wir reden heute von der Kindheit.
Und wir sind Annette,
Monika
und der Kummerbär.
Heute im Ponyhof.
Kindheit hat einen Anfang, dort, wo man die allererste Erinnerung hat. Dort, wo du vielleicht unter dem Christbaum dich siehst, wo gerade an der Kugelreis ist und dann kommt das Zeug oben runter. Also frühestens, wenn man anfängt zu reden, ungefähr dort um zweieinhalb. Ja. Dort fängt die Kindheit an.
Mit der Erinnerung meint der Kummerbär jetzt das, was wir als Bilder und Szenen abrufen. Es gibt auch eine Körpererinnerung, die über Bewegungen läuft.
Wo natürlich zurückgeht bis in Mutterliebe hinein. Aber das ist nicht Kindheit.
Und es gibt auch ein, man sagt im semantischen Gedächtnis, ein Sprachverständnis. Kinder bis so 6 Monate tun alle Laute unterscheiden und ab 6 Monaten tun sie noch die Laute unterscheiden, die man die Umgebung braucht.
Wir fangen ab dem ersten Schnauferl und vielleicht auch schon ein bisschen vorne mit allerhand an, wo es später auch wichtig ist und prägt. Und die andere Frage ist, wenn es dort anfängt, wie lang geht deine Kindheit? Sie fängt mit 2, 2,5, 3 an. Und wenn sagst du, ja, also dann bin ich kein Kind mehr gewesen.
16.
Ja, ich wie Monika, so bin als Teenager hat es gekehrt. Noch viel Kindliches, aber nicht mehr Kind.
Ich bin nicht so sicher, bei mir vielleicht eher sogar früher noch. Wenn ich jetzt da so überlege, dann so lang, wie ich einfach mega abhängig war von den Eltern. Von dort an, wo ich mich selber besser wehren konnte, habe ich nicht mehr so das kindliche, die kindliche Erinnerung.
Bei mir geht das auch so. Man hat mich ins Internat gerührt und dann ist man 12, 13. Ich war sicher noch ein sehr Kind auf einer Seite, aber in einem Internat hört das dann sehr schnell auf. Dort wird es dann rasch mal anders.
Und zu der Kindheit hast du ja ganz viele schöne und hoffentlich mehr schöne als schlechte Erinnerungen, je nachdem, wo du aufgewachsen bist.
Ja, und ich finde es witzig, wie einem das dann prägt und wo es einem im Alltag begegnet. Ich habe mal in der Pflegeausbildung einer Kollegin gesagt, komm mit dem Guetzle im Advent. Guetzle war bei uns daheim extrem wichtig. Sie hat gesagt, ja, lässig. Und dann am Morgen um 10 Uhr ist sie gekommen und hat gesagt, ja, ich habe da einen Fertigtag für Brunsli, Mailänderli und Spitzbuben. Und ich bin hell entsetzt da gestanden, weil das Hauptvergnügen beim Guetzle ist, den Teig machen und die Finger abschlecken und dann die Schüssel ausschlecken. Und wir haben uns beide leicht fassungslos angeschaut. Hoi. Darum, gewisse Kindheitsprägungen, das ist ja dann weniger eine Erinnerung als eine Prägung, zeigen sich sehr unerwartet und sehr heftig.
Und vor allem, wenn es dann auch so ein bisschen rituell war. Weihnachten hat ja fest mit Ritual zu tun. Dann muss das für dich so sein, dass der Teig muss selber gemacht sein.
Ja, das ist... Nein, Fertigteig gibt es nicht.
Vielleicht war sie mehr so eine Dekorationsfachfrau und hat mehr Wert auf Deko gelegt.
Das wäre natürlich auch möglich. Ausstechen und dass man es dann zusammen isst. Es war nicht so zu machen, sondern nachher, dass die Küche so fein schmeckt und dass man es zusammen isst.
Eine der frühesten Erinnerungen ist, wir haben so Köcherle, sagt man. Kinder können so Kochen imitieren. Bin ich vielleicht 2,5, 3 eben gewesen. Dann haben sie irgendein Porridge machen und am Schluss ist serviert worden. Und das waren Haberflöckchen mit Wasser. Und ich weiss noch, wenn ich so leck. Ich meine, ohne Süß nichts. Das erinnere ich mich sehr gut an.
Und da haben die Köcherle.
Ja.
Also, ihr habt mit richtigen Lebensmitteln geköchelt.
Das erinnere mich sehr gut. In meinem Mund, das ist ja gar nicht von dem süßen Brei, den man vielleicht am Morgen so schätzt.
Aber das ist total das Edelköcheln. Wir haben im Fall Regenwürm gesammelt und die verstampft. Und dann hat es noch so einen Grasmix gegeben.
Ja, bis Grasmix.
Und das haben die gegessen?
Ja, sicher. Das war eine Mutprobe gewesen. Und sonst hast du nicht in die Hütte dürfen. Wir haben so Baumhütten gemacht.
Wie alt bist du denn?
Hast du einfach müssen selber die Leiter drauf und 5, 6. Die Eltern waren dann vielleicht bis 12 gewesen, oder? Da hat dann so Gangs gegeben.
Ja, so.
Wow.
Siehst, und darum bin ich eben so ein Mutiges geworden, weil ich früher noch so ganz gruselige Sachen haben müssen.
Ach, darum die Unerschrocken. Ja, ja, ja.
Darum kommst du den Hunden alles zum Maul ausfischen, weil du den Ekel überwinden kannst.
Ich bin eben ein geerdetes Kind. Darum bin ich geerdet, weil wir Erde gegessen haben und im Sandkasten Schaufeln voll genommen haben. Ja.
Als Psychologe mal gesagt.
Autschen.
Die meisten Geschichten, die die Leute aus der Kindheit erzählen, sind komplette Lügereien.
Schon? Bitte?
Mhm. Weil sie eine andere Erinnerung haben, weil sie es anders wahrnehmen.
Mhm. Weil, das ist aber nicht im Ernst.
Doch, komm jetzt. Eigentlich, wenn du jetzt den Moment an deine Kindheit denkst, dann passiert genau das. Es ist alles jetzt. In der Gegenwart, wenn ich mich erinnere, mache ich es. Und die Chance, dass ich mich dabei in etwas rein erzähle, an mir selber gegenüber, wo so gar nicht war, ist 9 zu 1.
Ja komm, aber die Eckpunkte stimmen. Also jetzt reden wir von normaler Erinnerung, nicht von der Aussenseite, von grosser, in grosser Not und in grosser Freude wirbelt es anders. Aber es hat die Eckpunkte. Ich weiss, der Baum dort, das Baumhaus, das ist doch nicht falsch.
Nein, ich glaube nicht, in dem Sinne ist es nicht falsch, aber wenn ich, für mich ist das Baumhaus jetzt keine Erinnerung. Aber ich gehe nochmal in das absolut grauenvolle Internat, wo übrigens ich weiss von Leuten, die gleich alt sind wie ich, die im gleichen Internat sind, die sagen, das war eine grossartige Zeit. Wir waren zur gleichen Zeit am gleichen Ort gewesen, mit den gleichen Leuten. Und für mich war es eine absolut grauenvolle Zeit gewesen. Und das sind nur die Eckpunkte. Und es hat auch sicher wunderbare Sachen gehabt. Aber meine Geschichte ist eine von Horror und Entsetzen. Und ich bin mit jemandem befreundet, der mit mir dort war. Und seine Geschichte ist, das war super dort.
Und wieso war das so unterschiedlich jetzt bei euch gewesen?
Ja, das ist die Frage.
Und das ist ja ein altes Filmsujet, dass man es total verschieden erlebt. Das heisst ja nicht, dass es nicht stimmt. Das heisst einfach, es gibt keine objektive Wahrheit.
Ja, gut überprüfen kann man es, wenn erwachsene Kinder von den gleichen Eltern über die Eltern reden. Da hörst du zum Beispiel Geschichten, wo du denkst, die reden nicht von den gleichen.
Das ist so witzig. In der Forschung heisst das die nicht geteilte Umwelt. Dort denke ich, die nicht geteilte Umwelt unter den Geschwistern ist riesig. Wir erleben so Verschiedenes, je nachdem, wo man ist. Ich bin die Jüngste und habe zwei Brüder. Und meine Geschichte ist, ich war sehr benachteiligt. Um mich hat man sich nicht mehr so gekümmert. Bei mir ist man nicht mehr unbedingt beim ersten Schultag mit in die Kante, weil sie kommen ja mit den Brüdern mit und die wissen dann schon, was ist. Und die Geschichte meiner Brüder ist, dass ich extrem verwöhnt bin und dass ich ganz viel durfte, was sie nicht durfte. Ich habe zum Beispiel immer müssen pünktlich daheim sein und sie konnten eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde drüber gehen, ohne dass etwas passiert ist.
Also sie erzählen vom Gleichen auch etwas anderes?
Ja, total. Sie haben es ganz anders erlebt, die genau gleiche Situation.
Vielleicht hat es das gleiche Donnerwetter gegeben bei ihnen, wenn sie nicht pünktlich gewesen sind, aber ihnen war es egal gewesen.
Nein, ich hätte es ja gehört.
Und das hat es wirklich nicht,
gegeben. Aber bei mir ist es ein Riesendrama. Nämlich so, jetzt haben das alle gehört. Und das ist ja normal, aber du sagst, dass ich meine eigene Kindheit nicht so erinnere, wie sie war.
Ja, ein Grund ist der, wenn ich schlimme Geschichten habe aus der Kindheit, wo ich sozusagen darauf bestand, wie jetzt mein Internat. Ich bestand darauf, dass das eine grauenvolle Zeit war. Und von diesen 7 Jahren aber nur die ersten 4.
Ja, super. Eine Ewigkeit als Kind.
Eine Ewigkeit. Und warum tun ich als erwachsener Mann rückblickend, wo ich auch Facts habe und sogenannte objektive Sachen, wieso bestand ich darauf, dass es eine grauenvolle Zeit war und gebe eigentlich wenig Raum der Geschichte von meinem Kollegen, der sagt, es sei eine super Zeit war. Weil das Schlimme so schlimm war, dass wie eine offene Rechnung geblieben ist, die niemand je wird begleichen. Also ich habe eigentlich einen weit hinten ein Groll, wo ich gelernt habe, damit umzugehen, aber wo ich nicht aufgib. Ich will es einfach nicht vergessen und ich will es nie schönreden. Und obwohl auch sehr Gutes passiert ist, auch in den ersten 4 Jahren, war nicht alles Hölle gewesen, aber ich bestand darauf als Erwachsener, dass das so ist. Das ist jetzt meine Sicht und das ist eine reflektierte Sicht und es gibt Leute, die einfach unreflektiert so reden und sagen, meine Kindheit war super gewesen. Und dann oft, ich rede jetzt halt aus der Praxis, oft sagt jemand, ja, ich hatte eine grossartige Kindheit gehabt und ich bin jetzt da wegen einem Riesenproblem, zum Beispiel in der Partnerschaft oder im Beruf oder mit mir selber. Und wenn man dort die Probleme anschaut zusammen, ja, kommt Zeug halt aus der Kindheit, wo überhaupt nicht super war.
Ja, und da mischt sich halt vieles.
Mhm.
Das eine ist, dass viele sich eine schöne Kindheit wünschen, weil das bei uns quasi der Boden ist in unseren Ideologien für ein schönes Erwachsenenleben mit gescheiter und schöner Kindheit, weil sonst ist man als erwachsene Person versichert.
Mhm.
Also sage ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Und das andere ist, ich möchte ja auch liebe Eltern haben. Und wenn ich dann sehe, wie sie sind, wird das sehr zwiespältig. Und als Kind versteht viel, aber kann es nicht in Worte fassen. Also sie versteht es in der Gefühlslage und gleichen das aus und wollen für ihre Eltern etwas übernehmen. Und rückblickend ist dann halt vielleicht zu erzählen nicht so geschickt.
Ja.
Mhm, wie du natürlich dann sofort in eine Schublade hineingesteckt wirst. Mhm. Du hörst auch viel, ah, weißt, musst auch verstehen, hat halt eine schlimme Kindheit gehabt.
Ja.
Und darum ist er so.
Und das ist vielleicht, wir haben letztes Mal über Worthülsen geredet, über Tote nur Gutes. Das ist schon ein Satz, der noch sehr gilt. Und ob jetzt die eigenen Eltern noch leben oder nicht mehr. Aber man scheucht sich halt schon, zum Beispiel zu sagen, dass die Eltern für einen nicht optimal gewesen sind. Also man will eigentlich gut reden. Und das macht man halt generell auch aus Höflichkeit, dass man es einfach ein bisschen schön redet. Und das entlastet ein bisschen, macht alles ein bisschen ruhiger. Nur rutschen dann die üblen Sachen halt unter den Teppich. Und
voll Psycho.
Ja, voll. Okay. Also siehst du, Kindheit, Himmel und Hölle.
Was ich super finde, ist, wenn man schaut, wie das Gedächtnis funktioniert, eben, dass es die Eckpunkte aufspannt und dann füllt, man kann sich auch Erinnerungen schaffen. Elisabeth Loftus, die Grossmeisterin in dem, schafft es, dass Studierende sich an eine Ballonfahrt erinnern, die sie gar nie erlebt haben. Wir haben die Fähigkeit, etwas in uns zu erschaffen, das wir so real erleben, dass es wie eine Parallelwelt gibt.
Man würde schwören, man hätte das erlebt. Mhm. Und das ist sehr ein heikler Punkt, auch forensisch, auch Stichwort Hashtag False Memory, weil auch in der Therapie, man kann den Leuten etwas suggerieren, einflößen, wo sie dann tatsächlich glauben. Und das ist natürlich mega übel.
Und ich habe den Finger auf und wir kommen weg von der Psychoschiene, die ganze Zeugengeschichte. Je nachdem, ob ich sage, die Autos sind ineinander reingeknallt, haben ein Glas gewesen, entwerfen die Zeugen Glas und sagen unter Eid aus, ich habe Glas gewesen, auch wenn überhaupt kein Glas rum war. Also die Art und Weise, wie ich die Zeugen befrage, da weiss man extrem viel dazu, entwirft unser Inneres, wie auch immer, entwirft eine Szene, die dazu passt.
Ja.
Und ich bin dann so überzeugt, dass das so ist, dass ich tatsächlich unter Eid das aussage und nicht lüge. Und das macht es so schwierig, herauszufinden aus Geschichten, was ist denn jetzt gewesen und was eben nicht. Und im Schönen, je nach Gefühlslage, machen sich andere Eckpunkte auf. Und das macht dann manchmal auch, dass man Kindheit verschieden erzählt. Wenn es mir jetzt gut geht, haben wir andere Erinnerungen, weil mit dieser Stimmungslage andere Eckpunkte auftauchen. Und dann ist es wie so, aha, das war ja auch noch gewesen. Als ich zum Beispiel den Podcast hier mir überlegt habe, was könnte ich erzählen, ist mir etwas aufgefallen, was ich von mir so nicht so klar hatte. Ich war begeistert, das Pfadiesli. EHK bei uns.
Radiesli?
Genau.
Was ist Pfadiesli?
Das sind die super coolen kleinen Pfadis, Pfadigruppen, weiss auch nicht, Primarschule und Unterstufe, die alles selber dürfen machen, die sich selber organisieren. Von außen sieht es manchmal, Monika würde, glaube ich, Pfad sagen, aus. Wenn man selber beteiligt ist, ist es total lässig. Und in den Lager, in den Zeltlager, war das Ideal, dass am Schluss, wenn alles abgebrochen ist, dass man nicht sieht, dass man da war. Also man sieht die Spuren vom Zelt natürlich, für die, die wissen, wie das aussieht. Aber man ist dann als Gruppe über den Platz, Fötzele, hat das geheissen. Man hat alles mitgenommen, was rumgelegen ist. Und am Schluss war der Platz sauber. Und das ist wie so ein Lebensideal von mir. Ich will keine Spuren hinterlassen. Es soll, wenn ich weggehe, alles so sein wie vorher. Vielleicht mit kleinen Veränderungen, die aber nicht auffallen.
Wir haben das gelernt, dass wir immer alles wegräumen müssen. Und man hat auch gelernt, zum Beispiel, dass vor den Ferien immer mega putzen muss. Ja. Also wenn du in die Ferien gehst, dann musst du putzen, weil wenn irgendjemand in deine Wohnung müsste, dann nachher muss das alles clean und total sauber sein. Und kann ja noch sein, dass irgendjemand muss den Pflanzen Wasser geben und dann nachher muss dort innen alles clean und sauber sein. Da habe ich das einmal mit einer Kollegin besprochen und habe also gesagt, ich habe immer noch den Tick übernommen von daheim, oder? Also bevor ich gehe, putze ich wie hohl. Dabei bin ich ja nach 2 Wochen gar nicht mehr dort. Und dann sagt sie, ja, das habe ich auch gemacht, bis dann einmal in der Ferien bei uns eingebrochen worden ist. Und dann ist die Spurensicherung gekommen und die haben gar keine Spuren nehmen, weil sie überhaupt keinen Staub gehabt in dieser Wohnung. Also sind hier, finde ich, im Fall Spuren verwischen, naja, aber nicht gerade helfen, dass sie spurlos können, irgendwie bei dir nehmen, etwas holen. Das ist noch so ein kleiner Unterschied.
Das habe ich mir noch überhaupt nie überlegt.
Zu sauber!
Keine Spuren.
Also alle Einbrecher, die zuhören, bei uns in der Lünden Spuren.
Definitiv. Die ganzen Hunde haben bei uns laufen da in einem Hundehaarteppich.
Und ich habe von einer Frau gehört, so um die 30. Und die war ein paar Jahre in Amerika gewesen. Und dann ist sie zurückgekommen zur Mami. Also Mami lebt in der Schweiz. Und dann hat man die Mami besucht. Und dann war es ein bisschen kühl gewesen am Abend. Dann hat sie gesagt, hey, hast du mir nicht noch einen Pulli, ich möchte ein bisschen frösteln. Und dann hat die Mami gesagt, ja, klar, gang. Im Kasten, da geht sie dort hinten, sagt sie. Und dann kommt sie zurück und sagt, du, das darf nicht wahr sein, was ich jetzt gesehen habe. Du hast ja einen riesen Puff in deinem Kasten. Das ist ja alles durcheinander gewühlt, die Pulli und Bluse und alles. Die Mutter hat dann ganz sack gesagt, ja, weißt, man kann sich auch noch ein bisschen verändern im Leben. Die Mutter hat also dem Kind eingebläut, dass sie ihre Pulli nach Fasern und Form und Farbe zusammenlegt, so rigid. Und das hat die Tochter immer noch gemacht und kommt dann zu dieser unglaublichen Erkenntnis, dass ihre Mutter das zwanghaft nicht mehr macht. Und sie hat gesagt, am gleichen Tag habe ich aufgehört, mein Zeug zusammenlegen.
Gewisse Sachen sind ja schön, wenn du ein bisschen reflektiert bist und du checkst es und du weißt, ah, das mache ich genau wegen dem. Mhm. Dann ist es ja gut. Und gewisse Sachen darfst du sicher auch ablegen und darfst es anders machen. Ich finde es dort problematisch, wo man sagt, ja, weisst, weil man mir halt einmal gesagt hat, du kannst nicht singen, seitdem tue ich nie mehr das Maul auf. Mhm. Da finde ich, wenn es dir wichtig ist, dann gehst du halt in eine Gesangsstunde und dann schaust du mal, also vielleicht wirst du jetzt nicht gerade Geld verdienen mit deiner Stimme, aber so, dass du Freude hast, wirst du es sicher noch herbringen. Das habe ich nicht gern.
Dass man es nicht als Entschuldigung, als Alibi ein Leben lang mit sich trägt.
Und eben so als Hülse von, er kommt halt nicht anders, weil in seiner Kindheit. Nein, wieso?
Und nochmal aus der Praxis, es kommen Leute zu mir, die mir ein Problem schildern, wo so offensichtlich von außen nicht zu ihnen passt, dass man muss sagen, der Rucksack, das ist nicht ihr, oder? Also da schleppen sie etwas mit. Wenn man das ein bisschen genauer anschaut, kann man sagen, oh, das ist der von der Kindheit. Den hat man ihnen einmal angeschnallt.
Ja, und gewisse tun sich ja wirklich mit dieser Einsicht auflösen von, aha, Staub ist gut zum Einbrechen verwischen, also muss ich die Wohnung nicht mehr putzen. Das ist,
unsere Parole. Ja. Genau, versauet eure Wohnung. Da kannst du das nochmal einmal aufnehmen. Und schauen, dass ja jeder Spuren hinterlässt bei euch, oder?
Darum auch das Argument, dass es frühkindlich und im Körper und so, das stimmt natürlich. Nur, wenn ich jetzt, wirklich heute, sage, ist mir das wichtig, gefällt mir das, will ich das, dann kann ich doch einen ersten Schritt machen von dieser Altlast weg. Solange du noch schnaufst, ich habe mal einen wunderbaren Lehrer gehabt, den Frank Farrelly. Also der Frank hat gesagt, wir haben ihn mal gefragt, wie lange nimmst du eigentlich noch Leute als Patienten? Wie schlimm könnte dran sein, dass du noch sagst, nimm ich noch, nicht, ist nicht austherapiert. Und der Frank hat gesagt, der gute, verstorbene alte Lehrer hat gesagt, solange er noch schnauft, soll er noch kommen.
Können wir auf das Körperdings eingehen? Das finde ich interessant, um da mehr darüber zu hören. In der Küche habe ich eine Chromabdeckung. Mhm. Der Horror für meinen Mann, weil wenn er dort drauf langt, tut mir das körperlich weh, weil das so einen Fleck gibt und ich muss den sofort wegputzen. Mhm. Weil ich irgendwie die Idee habe, die Küche die muss total sauber sein und da darf es nicht Fett haben und man sieht es dort drauf halt so gut. Und ehrlich, ich empfinde wie fast einen körperlichen Schmerz. Gibt es da eine Erklärung, Psychologen?
Mhm. Da gibt es tonnenweise Erklärungen.
Und?
Jetzt müssen wir aber fairerweise sagen, wir machen nicht einen Podcast im Sinne von einer Pseudo-Krypto-Quasi-Therapie. Es gibt je nach Schule, je nach Guru, je nach Richtung, je nach Zeitalter, gibt es eine andere Erklärung für genau das. Der Freud hätte dieses gesagt, der Adler jenes, der Schäser nochmal etwas anderes und die Hypnotherapeuten etwas anderes und die Spirituellen nochmal etwas anderes. Es ist wie wenn du würdest sagen, was bin ich für ein Typ? Und wir haben ein Buch, das wunderbar farbig dargestellt, 100 verschiedene Theorien, was der Mensch ist. Also von Yin Yang bis zum Jung und darüber aus. Darum, wenn du mich fragst, gibt es eine Antwort, ist die Antwort ja. Es gibt viele Antworten.
Und unsere Antwort ist, dass wir immer vom Jetzt ausgehen und dass du ein bisschen verweilen würdest. Hashtag Achtsamkeit mit dem Gefühl von Schmerz. Was ist dort? Du tust den Moment entschleunigen. Was ist es für ein Weh? Was passiert dort? Und indem du das besser kennenlernst, gehst du eben weg vom Rupert zu dir und zum Fettfleck und dann überkommt das eine Geschichte. Und sobald es eine Geschichte hat, kann man entlang vom roten Faden ein bisschen mit beeinflussen, wohin das soll gehen.
Können wir schnell Pause machen? Mich irritiert das mega, wenn du isst, dann redest du immer und du hörst es mega gut.
Ich hätte das jetzt nämlich gerade als Nächstes gesagt, dass ich als Kind gelernt habe, dass es total unhöflich ist, wenn man redet zu essen und ich richtig abgelenkt bin, weil der Kuma auf einem Ginger rumgenagelt.
Das heisst, wenn man in den letzten paar Mal mich gehört hat, dann hat man so ein Ketschen gehört vielleicht. Wenn man den Kopfhörer hat, vor allem gehört man, und man denkt, hey, und sag, komm mal, was hast du im Mund und wieso redest du?
Ja.
Das ist jetzt ein Kindersymbol. Ich habe so Fasern von einem frischen Ingwer. Wunderbar, frischen Ingwer. Und das ist so verboten, mit vollem Mund zu schmatzen und dann noch zu reden.
Ja, und Hashtag Achtsamkeit, ich schaue mir zu, er wendet sich dann eben ab. Er wendet sich ab, wir sind in einem Dreiergespräch und er geht weg. Das ist so unhöflich, sage ich etwas, was ihm nicht passt. Ist er nicht mehr interessiert, will er nicht mehr einen Podcast machen. Und dann erinnere ich mich, aha, wir haben das gelernt, wenn man isst, dann isst man, wenn man redet, dann redet man.
Und das wirklich Wunderbare, ich habe jetzt runtergeschluckt, ist, unser Podcast ist nicht nur super, super live, sondern experiential. Alles, was wir erzählen, probieren wir umzusetzen im Hier und Jetzt. Ja.
Ja.
Also.
Ich kann loskriegen hier und
jetzt. Nein, super, wir schneiden das nicht raus. Das Schmatzen und die Reaktion auf Schmatzen, das ist jetzt genau so ein Kindheitsding.
Also die Schmatze ist dann noch ein eigenes Gebiet, gell? Schmatzen darf man dann gar nicht. Schmatzen ist so out.
Man darf auch nicht mit den Schuhen schlurfen.
Nein.
Oh ja. Oh ja. Oh, das tut mir auch körperlich weh. Das ist einfach auch so etwas, wenn jemand so die Füße nachzieht. Yeah. Dann gibt es im Fall wirklich so Gerüchte, die tun mir echt in den Ohren und im Körper tun mir die weh. Du sagst, wir sollen dem so ein bisschen angehen, dass du es auseinanderheben kannst.
Einsammeln, was alles gleichzeitig läuft. Mhm. Auf der Körperebene ist es weh, was für ein Gefühl ist dabei, was für Gedanken sind dabei. Und durch das wird es ein bisschen verteilt, was da zusammengeschnurpft ist in einem. Und wenn es etwas mit der Kindheit ist, dann meldet sich es.
Dann meldet sich's.
Mhm. Im Sinne von wirklich Hashtag Achtsamkeit. Mhm. Es gehört ja dann dazu, weil sonst tut es nicht weh.
Und dann ist es ja super easy. Dann kannst du den Rucksack abstellen. Ja. Kannst du sagen, den haben sie mir angeschnallt. Den lasse ich dort.
Ja, aber das ist jetzt... Moment. Nein, wir sind...
Mama, nein.
Wir sind nicht bei den Hülsen und auch nicht beim Bild vom Rucksack. Das können wir gleich wieder kübeln. Ja. Den spülen wir. Nein, wir sind jetzt bei dieser Küchenabdeckung, wo der Partner einen Fingerabdruck hinterlässt und das bei dir physisch weh oder ja, weh macht.
Genau, ich muss es gerade putzen, dass es wieder total clean ist.
Und wir, das ist jetzt für Tanette und mich für beide wahr, wir kommen aus einer phänomenologischen Richtung, die eben schaut, was ist. Ohne Sollwert, ohne Analyse, Vorgaben.
Und das Phänomenologische ist, damit es ein bisschen besser tönt, weil wir schauen, was läuft.
Wir schauen, was läuft und wir kommen von verschiedenen Methoden her, zum Beispiel Focusing macht das, andere machen das auch. Wir schauen, was läuft und jetzt sagen wir, wenn dir das wehtut, dann können wir ja davon ausgehen, es soll dir nicht mehr wehtun, du willst das los sein, oder? Außer du sagst, oh nein, mit dem lebe ich ganz gut.
Uppe, totape!
Ja. Er wäre im Fall uns so dankbar, wenn er entspannt. Wenn, er sagt ja immer, es hat dort wie eine Barriere und wenn er dort reinkommt, dann wow, ja, nichts anlangen.
Gell, das macht ihm ja Stress.
Ja, total, voll doof. Also nein, das möchte ich jetzt gerne loslassen.
Das macht euch beide Stress.
Und unnötig, völlig unnötig.
Was erinnert viele aus der Kindheit? Das kann jeder nachvollziehen, ohne Psycho-Scheiss, wenn man Gewalt erlebt hat oder Beschämung. Mhm. Und Gewalt und Beschämung ist immer, Huhn und Ei, ist immer zuerst von außen, das Huhn, jemand, meistens ein Erwachsener, der einem entweder beschämt oder Gewalt antut. Mhm. Und nachher, das Ei ist das, was in einem innen, dann eben, wo man mitträgt, und wo man darunter leidet und wo man dann selber zu seinem eigenen erklärt mit der Zeit. Aber es ist immer zuerst von außen nach innen, bei einem Menschen. Immer.
Ja.
Mit jedem Problem kannst du so kommen. Und dann sagen die super Schlauen, ja, es gibt auch Leute, die machen sich selber Stress. Ja, das stimmt. Es gibt Leute, die machen sich Stress. Nur, gehen wir jetzt ein bisschen zurück in die Zeit. Wo hat das angefangen? Kein Kind macht sich Stress. Sondern irgendwann, wenn das Kind genug gestresst worden ist, dann fängt es an, das selber an.
Es übernimmt es.
Aber es ist immer zuerst irgendwo eine Quelle von außen. 100% immer.
Mhm. Und als Kind hast du dann wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, um adäquat darauf zu reagieren. Also du packst es mal ein und machst es zu deinem eigenen. Mhm. Und jetzt kannst du aber nachher sagen, ja, man hat mich so beschämt früher, man hat mich so blöd hergestellt. Von allen hat man gesagt, du kannst gar nicht singen oder du machst sowieso immer alles nur kaputt. Was halt so Aussagen sind, die man mal macht. Aber da kannst du etwas dagegen antun und kannst sagen, ich gehe dem eine Spur mal nach und das könnte sein, dass das in mir da ausgelöst hat. Und so etwas könntest du dann auch ablegen.
Da kann man von der Dusche singen, dann im Auto, dann auf dem Spaziergang und dann vielleicht in einem Chor.
Und dann live im Podcast.
Ja.
Solange du deine Stimmbänder hast und eine Stimme hast, kannst du ohne weiteres anfangen zu experimentieren mit Singen. Es gibt schon Grenzen. Es gibt Verletzungen in der Kindheit, emotionale Verletzungen, die so zerstörerisch waren, dass du auch als erwachsener Mensch dort nicht wegkommst. Das gibt es auch.
Und ich will nicht diesen Tätern alles überlassen. Sie können sehr viel zerstören und es bleibt noch etwas möglich, wo auch etwas Schönes möglich ist.
Es gibt wunderbare Beispiele von Leuten, die ihr Liebste kaputt gemacht worden ist und wo in einem anderen Gebiet ein richtig grossartiges Leben wieder geführt hat. Okuribito, ein japanischer Film, den habt ihr vielleicht schon gesehen. Ein junger Mann will alles geht zum Cello spielen, ein Japaner. Und wirklich, er unterwirft alles dem Ziel, Musiker zu werden, Profimusiker mit Cello, glaube ich. Und er scheitert grandios. Er ist einfach entweder zu wenig gut, ich glaube. Der Film ist schon lange her. Also,
und das Orchester wird aufgelöst, das Orchester ist ja, zu wenig gut.
Sein Lebenstraum, Cellist zu werden, geht komplett kaputt aus. Fertig.
Er muss Cello verkaufen, um Schulden zu zahlen, und die Frau trennt sich dann von ihm.
Und der gleiche Mann, und das ist eben der Film wirklich wert zum Schauen, der wird dann aus Verzweiflung, muss ja einen Job haben, muss Geld verdienen, der wird zu einem grossartigen Betreuer von Hinterbliebenen, indem er Leichen schön hermacht für das letzte Ritual zum Abschied von denen, die hinterblieben sind. Der Okuribito ist der, sozusagen der Abschiedsmensch. Wenn jemand gestorben ist, dann kommen die und machen die Leiche, eine schöne Leiche. Und dann gibt es ein wunderbares Ritual, das er anleitet. Und er wird ein Meister in dem. Natürlich mit einem Mentor, natürlich mit einem langen Training. Und das eine geht komplett kaputt und das andere ist mehr als nur ein Ersatz.
Schön, wenn du es kannst. Es tut mir leid für Leute, die irgendeinen schweren Schicksalsschlag haben und die nichts mehr mit ihrem Leben können anfangen können, obwohl sie noch ganz viele andere Ressourcen hätten und du siehst es von außen. Aber kannst du wie nichts machen, dass sie den Schritt würden machen würden, um mal etwas anderes auszuprobieren? Da braucht es wahrscheinlich auch eine gewisse Neugier. Da braucht es irgendetwas in der Zukunft, das dich ein bisschen antreibt, dass du weiter willst.
Wo kannst
du
einhängen?
Günstige Umstände. Oliver Sacks hat ein Buch geschrieben, die New Yorker Farngesellschaft. Und dort gehen sie Farn anschauen. Und es gibt Farn, die in Wüstengebieten alle, ich sage jetzt, Blätter abwirft und zum Teil mehrere Jahre wie ein Stängel dort steht. Und sobald Wasser kommt, blüht es wieder, sprießt es wieder. Und ich denke dann manchmal, Leute, die so kaputt gemacht worden sind, die so verletzt sind, brauchen halt manchmal Jahre in dieser Phase.
Von der Verharrung oder
ja,
von...
Ja, sich büschelt und heilt. Es ändert ja gleich etwas über die Umwelt. Es kennt neue Einflüsse, es kennt neue Ideen.
Und meistens haben die Leute, fast immer, haben die Leute noch ein Problem zum Problem an, weil sie umzingelt sind von Besserwissern und Wohlmeinenden, wo alle eine perfekte Lösung parat haben. Du musst halt nur, mach halt das, wenn du es eben wirst, dann hättest du schon lange. Und das finde ich dann doch auch ätzend. Ich höre eben viel von so Leuten, die dann strampeln und machen, ihr es noch nicht gefunden haben, aber die ganze Zeit irgendjemand ihnen sagt, die Lösung ist doch so einfach.
Aus ihrer Sicht, gell? Du siehst halt nie einen Menschen rein. Du siehst, dass dort ein Problem ist und du würdest gerne helfen und du würdest eigentlich alles machen, um dich ein bisschen motivieren und
wenn du etwas hast, was für dich funktioniert, oder, dann sagst du, ja, mach doch einfach Triathlon, wie ich. Schau, seit ich Triathlon mache, geht es mir super gut und voran nicht. Dann hast du einen Punkt für dich, aber unter Umständen überhaupt nicht für die andere Person.
Das ist das, was dich dann aber auch so hilflos macht. Wenn du jetzt befreundet bist oder in der Familie so jemanden hast, du würdest so gern und eigentlich sind die Hände total gebunden. Das ist sehr, sehr schwierig, ja.
Kindheit, Himmel und Hölle, meistens beides ineinander rein, verquirlt.
Und beim Ponyhof sagt mir, es ist gut, wenn die Kleinen in einer Herde aufwachsen. Und die Menschen, die die Herdenchefs sind, müssen immer schauen, welche Herde passen dann gut zusammen, dass die kleinen Wesli gut aufgehoben sind und von den Grossen gut lernen.
Und darum, denk dran, wird zum Pony.